wollen beten.
Lieber Herr, das ist oft gar nicht so weit her mit dem Warten bei uns. Wir verlieren uns in die kleinsten Sorgen des Tages und vergessen das große Ziel, zu dem du uns berufen hast. Und es ist ja für uns alle gar kein weiter Weg, wann du uns heimrufst in deinen Frieden, zur Vollendung, wann wir einen neuen Leib bekommen und verklärt werden sollen in dein Bild. Das ist unsere Sorge, dass wir nicht dieses Ziel verlieren und versäumen, dass wir nicht um irgendwelcher irdischen Vorteile willen, das auch heute aus dem Auge verlieren. Und darum sprich zu uns und mach uns das auch wieder ganz wichtig und groß und zeige uns, wo die Blockierungen liegen. Wir wollen das auch vor dir jetzt niederlegen, da wo wir von deinen Führungen weggelaufen sind, wo wir deinem Wort untreu waren, dass du uns neu hineinnehmen kannst in diese große Pilgerschaft auf dein ewiges Ziel hin. Und dann wollen wir uns heute schon einreihen in die große Schar der vollendeten Gemeinde, die dich anbetet, die dir ihre Loblieder singt und die dich preist, weil sie von dir hindurchgetragen wurde, auch durch alle Versuchungen und Leiden. Und weil du ihre Kleider hell gemacht hast, in deiner wunderbaren Vergebung, die alle Flecken wegnehmen und auslöschen kann. Und wir wollen dir jetzt auch all das in der Stille persönlich sagen, was uns bewegt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Unsere Schriftlesung steht Lukas 16. Sie aufschlagen Ihren Bibeln, Lukas 16 von Vers 10 bis Vers 13. Lukas 16, Vers 10 bis Vers 13. Man kann ja den Segen Gottes verlieren, ohne zu wissen, warum. Und das sind oft die kleinen Hindernisse, die den Segen Gottes in unserem Leben bremsen oder ganz unmöglich machen. Und es ist ein Wort Jesu, das uns heute auch im ganzen Gottesdienst groß werden soll, vom Eingangsspruch bis zum letzten Ton des Liedes. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten unehrlich ist, der ist auch im Großen unehrlich. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euch gehört? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir hören noch einmal den Jugendchor. Ich bin dankbar, dass in zurückliegenden Gottesdiensten auch Gemeindeglieder bereit waren, einmal etwas zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Heute wird Frau Ingrid Schulz uns etwas aus ihrem Leben erzählen. Sie ist von Beruf Krankenschwester. Bitte, Frau Schulz.
Ich möchte eigentlich dieses Zeugnis gerade unter diesen Vers stellen, den wir am Anfang gehört haben. Sind wir doch untreu, so ist er doch treu. Es sind in 14 Tagen 3 Jahre, dass ich also eine schwere Operation hatte. Und zwar, ich hatte einen Gehirntumor, das ganz, ganz plötzlich kam, von jetzt auf nachher. Ich hatte mir die Diagnose selbst gestellt an diesem Abend, und da einige Untersuchungen negativ waren, habe ich gedacht, ja, du hast dich getäuscht. Meine Freunde sagten mir, ja, du bist der Pessimist und du nimmst immer das Schlimmste an. Und ich sagte dann nur, ja, ihr sollt recht haben. Aber 8 Tage später stellte sich dann durch eine Spezialuntersuchung heraus, dass es stimmt. Und ich habe das gleich gemerkt während der Untersuchung. Ich habe zu dem Arzt gesagt, habe ich einen Tumor oder nicht? Und er hat dann nach einigen Rückfragen gesagt, ja, ich habe dann auch diesen Tumor am Computertomogramm auf dem Bildschirm gesehen. Und da habe ich erlebt, wie mir auf einmal der Boden unter den Füßen weggezogen wird und meine erste Frage war, warum? Warum ich? Es gab Freunde, die sagten, du darfst nicht warum fragen. Und da habe ich darüber nachgedacht und da ist mir Jesus zu Hilfe gekommen. Ich habe Jesus im Gethsemane gesehen. Jesus wusste genau den Weg, den er gehen musste, von seinem Vater her. Und doch hat er gesagt, Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Er sagte aber dann, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das konnte ich so schnell nicht sagen. Und mir fiel wieder Jesus ein am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? So habe ich es für mich genommen. Und das hat mir auch, ich wusste dann, ich hatte eine große betende Gemeinde hinter mir. Und das war vor allem auch die Gemeinde, zu Hause, wo ich herkomme, die Gemeinde. Und ich habe erfahren, was heißt Fürbitte. Und ich kann nur sagen, dass diese Fürbitte durchgetragen hat. Ich wurde dann operiert, ich hatte eine sehr, sehr schwere Operation, die sehr lange ging. Und ich war am Ende, als ich aufwachte, ich habe es gar nicht gleich gemerkt, gelähmt auf der rechten Seite. Bin sehr erschrocken darüber. Und als ich dann von der Intensivstation hochkam, da hat mir eine gute Bekannte, die bei mir auf dem Stock wohnt, einen Brief geschrieben. Und dieses Lied wurde sonntags in der Hofacker Gemeinde gesungen. Und dies hat sie mir mitgeteilt. Der letzte Vers heißt, ich glaube, Sie kennen es, glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Und ich wusste genau, jetzt wird Gott in meine Lähmung eingreifen. Ich habe das erlebt, jeden Tag mehr ging die Lähmung zurück. Und ich habe dann auch sehr viele, die Gottesdienste konnten wir mithören im ganzen Zimmer. Wir waren zu dritt und wir haben jeden Morgen Andacht gehalten. Wir haben jeden Abend Abschluss gemacht. Von daher war es eine gute Gemeinschaft. Und es ging auch steil aufwärts. Und nach 14 Tagen kam die erste Komplikation. Und dann kam später die zweite Komplikation und ich erlebte, was es heißt, total am Ende zu sein, keinen Ausweg mehr zu sehen. Ich kann Menschen verstehen, die nichts mehr sehen. Ich kenne den Zustand, wo man auch nicht mehr logisch denken kann. Und da war es wieder die Fürbitte, die mich getragen hat. Eine gute Freundin sagte, dann wollen wir für dich das Licht sehen, dass es weitergeht. Und auch da hat mich Jesus nicht allein gelassen. Da war er wieder treu. Und es hat sich dann ein Weg gebahnt, dass die zweite Operation schneller ging, als vorauszusehen war. Und von da ab ging es dann gut. Die Lähmung ging immer weiter zurück. Und so Metz rum konnte ich wieder schreiben, nach meinen Schreibübungen. Und seitdem habe ich also immer wieder erlebt, wie Gott durchträgt. Natürlich sind Dinge zurückgeblieben, mit denen ich leben muss. Ich weiß nicht, ob Gott eingreift, ob er mich ganz heilt. Aber ich weiß, dass ich in seiner Hand bin. Und ich möchte das eigentlich weitergeben, dass Jesus wirklich lebt, dass er uns durchträgt in den schwersten Situationen. Ich habe erlebt, wie ich umgeben bin von einem Frieden nach der Operation, den ich nicht beschreiben kann. Und ich weiß, dass das die betende Gemeinde mit ist. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn wir Menschen sagen, du musst halt glauben. Denn es gibt Situationen, wo ich in dem Moment nicht mehr glauben kann. Aber da ist es wichtig, dass ich dann bete. Nicht sage und nur oder höchstens sage, ich werde für dich beten. Und ich weiß, dass Gott eingreift. Und auch In dem, wo ich jetzt leben muss, führt mich Gott weiter. Und ich habe erlebt, was es heißt, die Macht der Angst abgeben zu können an Jesus. Und ich habe das erfahren, wie wertvoll das ist. Und wenn ich immer wieder in diese Situationen komme, dann sage ich mir ganz bewusst, Jesus, es wird mir nichts geschehen, was du nicht willst. Ich bin in deiner Hand und dein Weg ist gut. Und das möchte ich weiter sagen. Er ist treu. Auch wenn wir in vielen Situationen untreu werden, Zweifel bekommen, aber er ist treu, er lässt uns nie allein.
Wir singen miteinander und antworten darauf, wer ausharrt bis ans Ende, 529 alle Verse. Text steht 2. Samuel 15, den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 314. 2. Samuel 15, Vers 17 bis 23. Es gibt in der Bibel auch Gestalten, die wir noch wenig beachtet haben. Die Bibel ist so reich, nie langweilig. Sie zeigt uns etwas von dem Lichtschein Gottes. Und darum habe ich diese Geschichte gewählt. 2. Samuel 15, Vers 17. Damals hat Absalom seine Revolution gemacht und seinen Vater vom Thron gejagt. Es war eine entwürdigende Flucht, als der David Jerusalem verlassen muss und dann barfuß durchs Kidrontal geht. Und dann sind da die Leute, die schon, der Simei hebt schon die Steine auf und wirft sie dem König nach. Jetzt darf jeder einmal kräftig noch dreinschlagen auf den Gedemütigten. Und als der König und alles Volk, das ihm nachfolgte, hinauskamen, blieben sie stehen beim letzten Hause. Und alle seine Großen blieben an seiner Seite. Aber alle Kreter und Pleter, das war die Leibwache, auch alle Gatiter, 600 Mann, das war eine Söldnertruppe von den Philistern, die von Gad ihm nachgefolgt waren, zogen an dem König vorüber. Und der König sprach zu Ittai, dem Gatiter: Warum gehst du auch mit uns? Kehre um und bleibe bei dem neuen König. Denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich mit uns hin und her ziehen lassen, denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und nimm deine Brüder mit dir, dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. Ittai antwortete dem König und sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr der König lebt. Wo immer mein Herr der König ist, es gerade zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Der Vers ist mir wichtig. David sprach zu Ittai: So komm und zieh vorüber. Da zog Ittai, der Gatiter, vorüber und alle seine Männer und der ganze Haufe von Frauen und Kindern, die bei ihm waren. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog. Und der König ging über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege, der zur Wüste geht. Herr, mach uns dieses Wort Ittais groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es lebt heute in unserer Generation so ein großer Lebenswille. Besonders junge Leute, die haben einen Plan und sagen, es muss dieses Leben was hergeben, muss was rauskommen. Überall ein Planen, ein Schaffen, ein Suchen, wie können wir diesem Leben noch etwas Großes und Wichtiges abgewinnen, obwohl wir ja schon einsame Rekorde erzielen an Wohlstand, an Einkommen, an Freizeit, die wir haben, noch mehr Schönes und Großes und Gutes dem Leben abzugewinnen. Ich denke, dass Sie alle in Ihrer nächsten Nähe erschütternde Erlebnisse in diesen Tagen haben, wie Leute um das Schönste im Leben zu gewinnen, viel aufs Spiel setzen. Ich las das vor ein paar Jahren in einer Zeitschrift, wie eine Frau dort schrieb, sie würde nach 8 Jahren Pflege ihren querschnittsgelähmten Mann verlassen. Nun soll da keiner so schnell von uns jetzt den Stein auf diese Frau werfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal 8 Jahre lang einen querschnittsgelähmten Mann zu Hause gepflegt hat. Und da sagt die Frau nach 8 Jahren, ich lasse mich scheiden. Es kann doch keiner von mir verlangen, dass ich mein kurzes Leben binde an den Mann. Ich möchte doch frei sein. Die Emanzipation unserer Tage ist ja an für sich nicht schlecht, nur die Frage, was setzt sich da aufs Spiel? Dass Menschen leben wollen, bloß wo wird man glücklich? Ich hätte gerne die Frau einige Jahre später gefragt, ob sie jetzt glücklich geworden ist, wirklich glücklich. Und wenn sie 4-mal um den Erdball chattet, oder wenn sie jede Woche einen neuen Liebhaber hat, ob sie glücklich geworden ist in ihrer Freiheit. Denn das ist ja die Frage, die heute nicht mehr beantwortet werden kann. Wo kommt das Glück, die Füllung meines Lebens her? In unserer Zeit ist es wie selbstverständlich, wenn ein Mensch seine Gefühle auslebt, gib denen Raum, lebe deine Lust aus, lass dich gehen, verwirkliche dich, so wie du gerade es empfindest. Sind die Menschen glücklich geworden? In dieser ungezügelten Freiheit haben sie das gefunden, was ein Leben groß macht. Und das soll jetzt eine Frage an uns sein. Ich stelle fest, dass die große Einsamkeit unserer Tage davon herrührt, dass man sich nicht mehr binden kann. Und wenn ich durch meine Hochhäuser hier gehe und alle sagen, ich habe eigentlich niemanden, der nach mir schaut. Und dann das große Heulen und Klagen beginnt. Man hat alle Bindungen durchschnitten. Man hat sich nicht mehr nach rechts und links gekümmert. Auf der Suche nach Lebensglück und Freude. Und darum steht heute Morgen vor uns ein Mann, der sich bindet. Und der uns dies zeigen will, dass das Lebensglück darin liegt, dass man sich bindet. Nicht im Losreißen. Nicht in der Freiheit meines Ich, das sich auslebt. Mein erster Punkt, gebunden für ein ganzes Leben. Man wird das heute bei uns vornehmlich in den Fragen der Ehe diskutiert und viele ungläubige Menschen unserer Tage sagen, das kann man sich ja gar nicht. Man kann sich doch nicht als junger Mensch binden für ein Leben. Wer kann denn entscheiden bis zum Tod? Kann sagen, ich nehme das mal vor für die nächsten Jahre, mache ich so eine Lebensgemeinschaft. Aber Bindung, nun ist das gar keine Frage, die uns bloß in der Ehe bewegen soll. Das wäre schlimm, wenn Sie das heute Morgen jetzt nur so verstehen würden. Das sollte uns bewegen im Blick auf alle unseren Bindungen. An dem Arbeitsplatz, wo wir sind, in den Familien, in denen wir leben, in den Bekanntschaften und dem Freundeskreis, wo wir sind, da, wo wir Verpflichtungen miteinander haben. Und in uns lebt ja nicht die Treue, sondern in uns lebt ein unruhiges Herz, das brodelt und sprudelt und das zieht nach allen Seiten. Wenn Sie die Bibel lesen, dann finden Sie immer wieder diese Beschreibung des menschlichen Herzens, das von den ersten Tagen, wo es Menschen auf der Welt gab, in ein unstet und flüchtig über diese Welt geht und sich nirgendwo binden kann und nirgendwo fest wird. Ich beobachte das, und darf ich das Ihnen einmal sagen, nehmen Sie mir das ab, auch wenn ich Ihnen wehtue, dass ich das beobachte, auch in unserer Gottesdienstgemeinde. Da sind viele Leute, die sitzen da drin und hören sich die Predigt an, aber sie haben nicht eine Schwester und nicht einen Bruder im Glauben, mit dem sie beten können. Und dann laufen sie in diese und jene Versammlung. Sie dürfen zu uns kommen, aber sie sollen irgendwo Gemeinschaft erleben. Sie sollen sich binden, weil dort erst die Erfüllung ihres Lebens spürbar wird. Oder erliegen sie auch dem Wahn, dass man meint, nur wenn ich mein Ich hemmungslos lebe, dort wo es mich gerade mit meinem Individualismus hinzieht, dort gehe ich hin. Und dann kommen manche, die sagen, ich war dort und jetzt gehe ich hier hin, und sie sind wie eine Biene, die von Blüte zu Blüte fliegt. Er war ein merkwürdiger Mann, er war Soldat, das gilt in unseren Tagen nicht mehr viel, ein verachteter Beruf. Und dann war er ein Söldner, er war um Geld gekauft. Das sind Leute, die ums Geld alles machen. Und dann kann einer vielleicht sagen, genau so stelle ich mir die Killer vor. Der lässt sich bezahlen und dann macht er jeden Job um Geld. Er war Philister. Die Philister kennen wir doch als ein böses Volk, das Israel so zusetzte. Goliath war einer von den Philistern, trainierte Männer von einer außergewöhnlichen Größe. Und um das Leiden der Juden voll zu machen, es war ein arisches Volk, diese Philister, die in einer großen Völkerwanderung bis in diesen Raum dort verschlagen wurden. Ein Fremdling in Israel. Und er hätte doch klagen können, wie er ausgenutzt wird und wie sein Leben benutzt wird. Und als David auf ihn zugeht und sagt, du, Itai, du bist ein treuer Mensch gewesen, aber die Dienstpflicht endet jetzt mit dem Tag der Revolution. Du bist entlassen, du darfst nach Hause gehen. Da sagt dieser Ausländer, dieser Fremde, der sagt, ich werde nie dich verlassen, bis zum letzten Blutstropfen gehöre ich dir. Dem geschlagenen König, dem verfluchten König, dem die anderen schon die Steine nachwerfen, der geschändet barfuß den Ölberg hochsteigt, ich bleibe dir treu. Wenn Sie wissen wollen, was Treue ist, die Bibel zeigt, dann muss man das ansehen. Da gehört gar keine Blutsverwandtschaft dazu, da gehört keine Volksverwandtschaft dazu, nicht mal rassische Verwandtschaft gehört dazu, sondern dass sich einer bindet mit Leib und Seele. Das ist ein Entschluss. Wollen Sie überhaupt noch treu sein? Ich merke, wir sind von diesen Strömungen unserer Zeit ja bis in die Tiefen unserer Seele schon so angekränkelt, dass wir selbst so untreu sind, dass wir nicht mehr verlässlich sind. Heute Morgen habe ich auch ein Versprechen bei einem, das ich noch vom Gottesdienst einlösen wollte, einfach vergessen. Das sind ja nicht harmlose Dinge, wenn wir sagen, das machen wir am Sonntag früh und wir vergessen das. Wer im Kleinsten untreu ist, nehmen Sie das Leuchten und sagen, ich bin halt so ein vergesslicher Mensch. Oder ist das so, dass man sich darauf verlassen kann? Da ist einer, der hat sich gebunden mit Leib und Seele an einen. Warum war denn der Itai ein so treuer Mensch? Denken Sie bitte nie, dass das irgendwo in einer Veranlagung drin steckt. In uns steckt nur die untreue Art. Wir sind ja alle so verlotterte Leute. Und vielleicht haben wir selbst lange Zeit mitgemacht, dass wir das Wort treu immer nur benutzen in der Verbindung treu doof. Und dann denkt man an so einen Dackel mit Watschelohren. Das ist einer, der treu ist. Einer, der dient in seinem Beruf. Einer, der an sein Wort gebunden ist, der das nicht nach dem Gutdünken umschmeißen kann. Einer, der sich an seine Prinzipien und an die Werte hält. Warum war denn der Itai treu? Ich denke nicht, dass es in seiner philistäischen Gesinnung drin war. Die Philister waren ein kämpferisches Volk, die ihren Hass lebten. Es war die Begegnung mit dem großen Herzen Davids. Treue ist immer eine Erwiderung der Liebe, die man empfangen hat. Ich erzähle das so gern unseren jungen Leuten aus dem Lebensbild von Paul Fleming heraus, der das schöne Volkslied gedichtet hat, ein getreues Herz zu wissen. Das sei des höchsten Menschen Preis. Und er hat eine Braut gehabt, bevor er damals mit seiner Gesandtschaft als Arzt aufbrach, über Moskau nach Persien zu reisen. Er war viele Jahre unterwegs. Und wie er zurückkam, war die Braut mit einem anderen verheiratet. Der dieses Volkslied gedichtet hat, hat das Schlimmste erleben müssen, dass menschliche Treue nicht hält. Und da singt man dann in den Männerchören noch und sollte sich bewusst machen, dass es nicht stimmt, dass der Mensch in seinem Wesen so untreu ist. Und wenn sie dann kommen und erzählen und sagen, unsere Ehe, ich bin betrogen worden von meinem Mann, das ist ja, das ist das Elend unseres Menschenlebens. Aber jetzt brechen Sie doch nicht den Stab darüber, wenn Gott das mit uns gemacht hätte. Wenn Gott das mit uns gemacht hätte. Gottes Treue ist jeden Morgen neu. So was Großes kann man gar nicht verstehen. So war David mit dem Itai. Das hat lange gebraucht, bis er ihn das fühlen lassen konnte. Das war schon auch bei David etwas Erlebtes aus der Treue Gottes heraus. Und die ganze Geschichte soll uns ja durchscheinend werden für die Liebe Jesu, die er uns erweist, diese große Treue. Wo ist solch ein Herz zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem heiligen, teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich dem nicht Treue schwören? Treue bis zum Tod und Grab. Das nächste. Es war ein Schwur an einem dunklen Tag. Man kann ja solche Treuegelübde gerne machen beim Mondenschein, wenn man nicht so genau sieht, wie die Liebste aussieht im Sonnenlicht. Dann schwören manche und ein paar Jahre später sagen sie, ich habe mich doch getäuscht in meiner Frau oder in meiner Braut. Sie ist gar nicht so hübsch und so gescheit, wie ich meinte. Da reden die Menschen immer von der Enttäuschung ihrer Treue. Aber achtet mal drauf, wo der Itai seinen Schwur leistete. Er sagte diesen Schwur nicht am Krönungstage Davids, als die großen Festlichkeiten liefen. Er rief ihm das nicht zu auf den brausenden Festen, wo man sowieso lockere Sprüche macht, sondern am Tag der Demütigung. Dort, wo die anderen auch noch David ihren Hassworte nachbrüllten, dort gab Itai seinen Treueschwur. Und jetzt habe ich eine Bitte. Machen Sie Ihren Schwur der Treue zu Jesus. Nicht nur auf dem Hintergrund erfahrener Wunder. Wir leben heute wieder in einer Zeit, wo bei vielen Mitchristen eine Jesusbegeisterung der Hintergrund ist. Sie sind so erfüllt von dem, was sie erleben. Und das kann man mit Jesus Großes erleben. Seiner Siege, seiner Hilfe und seines Beistandes. Ich schwöre dir am Kreuzestamm, heißt es in einem Lied.
als Untertan. Dort, wo du verachtest, da hängst, Jesus, in deinen Wunden und in deiner Qual. Mein Ja zu dir soll allein deshalb kommen, weil ich weiß, du führst Menschen auch die Leidenswege. Wir erleben viel von Wundern Gottes durch Hilfe, auch in Krankheitsnot. Das wissen wir, dass das geschehen kann. Und doch wollen wir unseren Schwur nicht nur am offenen Grab, am Ostertag leisten, sondern unter dem Kreuz Jesu, wo wir wissen, dass er seine Leute auch durch die Leiden der Welt hindurchführt. Einen Schwur, der durchhält, weil er selbstlos ist. Der Ittai sucht nicht etwas für sich. Da gibt's nichts mehr zu erben, als David auf der Flucht war. Da hat man keinen Vorteil mehr davon. Das ist ja das, was so typisch ist für die menschliche Treulosigkeit, dass man die Treuebindung aufgibt, wenn man nur einen kleinen Vorteil bekommt. Dann fühlt man sich nicht mehr dran gebunden. Ittai war ganz anders. Es war Liebe von innen heraus. So soll unsere Jesusbindung sein. Johann Heermann, der große Liederdichter, hat ja viele Lieder uns im Gesangbuch geschenkt. Er ist im Alter durch so schweres Gichtleiden hindurchgegangen, dass er weder liegen noch sitzen konnte. Man hat ihn über Jahre hinweg in einer Ecke, so wird berichtet, hängen und stehen lassen in seiner großen Qual der Schmerzen. Und wenn manchmal in unseren Tagen Leute kommen und sagen, oh, wo sind deine Wunder? Dann sagen sie den Vers von Johann Heermann aus dem Lied Herzliebster Jesu, wo es dann heißt, ich werde dir zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen. Da wollen wir einander stärken, auch wenn das durchlitten sein muss, aus Treue zu dem, der selbst durchs Leiden ging. Und noch einen letzten Gedanken. Es ist eine ganze Hingabe. Der Ittai sagt, es gerate zum Tod oder zum Leben. Da wird dein Knecht auch sein. Wenn Sie sonst ein wenig sich in der Bibel auskennen, das Wort Gottes liebt sonst solche großen Treuebekenntnisse gar nicht. Wir haben ja auf unserer kleinen Kirche auch einen Hahn. Nicht wegen dem Wetter, sondern der soll uns daran erinnern, an den Treueschwur des Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der hat ja auch gesagt, Jesus, ich will für dich sterben, auch wenn ich für dich sterben müsste. Und Jesus war sehr abweisend gegenüber solchen großen Worten, die man da sprechen kann. Ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Und Jesus war auch dort ganz kühl abweisend und sagte, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Gruben. Weißt du, was du sprichst? Jesus will keine leichtfertige Bindung haben. Und doch, da dürfen wir wieder anschließen an die Predigt vom letzten Sonntag, wo Jesus von uns das Ja will, wer mir nachfolgen will, der erfährt es. Und wo uns Jesus aufruft, dass wir uns an ihn binden. Aber es ist nicht das menschliche Ja allein, sondern so wie Sie es sehen können, durch all die ganzen Gestalten des Glaubens hindurch, wo ein Jakob am Ende seines Lebens bewegt dasteht, nachdem er immer meinte, er müsste dafür kämpfen, dass der Segen Gottes in sein Leben kommt. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Und das bewegt mich auch an diesem Morgen. Wenn wir so viel Liebe und Treue Gottes erfahren, unverdient, dann sollten wir nicht bloß bei der Bewegung stehen bleiben, sondern sagen, Herr, jetzt nimm mich ganz hin. Bis zum Kleinsten will ich treu sein, bis zum Bleistift, der auf meinem Schreibtisch liegt. Und bis zu jedem unrechten Gut in meiner Tasche, das ich in Ordnung bringen will, um des Segens willen, der allein von dir kommt. Herr, mach mich ganz treu. Gott ist treu. Ist keine menschliche Eigenschaft. Wir legen sündigen Menschen göttliche Eigenschaften bei. Und Gott will uns ganz treu machen. Und er sucht auch an denen, die für ihn Dienst tun, nichts anderes als Treue. Nicht Können, nicht Begabung, nicht was sie erlernt haben, Treue sucht er. Dass wir es heute mit diesem Gottesdienst festmachen und sagen, wo du bist, Herr, da will ich auch sein, das sei Leben oder Tod. Du weißt ja, wie ich das Leben wähle, aber wie du es mit mir vorhast. Und wo du bist, da will ich auch sein. Ich will mich zu dir durchschlagen und dort will ich öffentlich auftreten. Ich will für deine Sache eintreten. Ich will nimmer feige schweigen, wenn deine Ehre in den Dreck getreten wird. Ich will dir treu sein und dir dienen. Nur wer sich bindet, findet des Lebens Glück. Man kann ein Leben lang nicht spielen. Man kann nicht unverbindlich im Glauben sein. Wie viele schwanken wie ein Rohr hin und her und sie finden nie Erfüllung und Frieden im Glauben. Ich frage Sie heute im Namen Gottes, ob Sie sich binden mit Ihrem ganzen Leben, mit Ihrem ganzen Sein in Treue für ihn. Amen. Und nun singen wir diese Verse aus dem Lied von Philipp Spitta, bei dir Jesu will ich bleiben, 279, mit dem Treueschwur von Vers 3 bis Vers 6, 279. Lieber Herr, deine Treue mit jedem von uns ist so groß. Keiner ist zu schlecht, und keiner ist zu untreu, als dass du ihm jetzt nicht deine ganze Liebe und dein Erbarmen zeigen willst. Wir wollen dich darüber preisen, dass du so verlässlich bist, so wahr bist, auch mit dieser starken und mächtigen Hand, mit der du uns tragen und führen willst. Und wir wollen das auch aussprechen vor dir, wie uns das leid ist mit dieser Untreue und der Wankelmütigkeit unseres Herzens, mit den vielen falschen Gedanken, die uns immer wieder prägen. Herr, mach uns als treue Diener fähig, dir zu dienen. Und lass dieses Beispiel dieses Fremdlings, dieses Itai für unser Leben ein großes Leitbild sein, dass wir dir dienen, wo du auch in unserer Welt bist und wirkst und wo wir deine Spuren antreffen, wo wir dein Volk finden, da wollen wir uns fest anschließen und dabei sein. Wir danken dir, dass du uns auch die Gemeinschaft schenkst untereinander, dass du uns zusammenführst mit anderen, dass wir Glieder sein können an deinem Leib, an deiner Gemeinde. Und hilf jedem von uns, dass wir das bewähren und dann umsetzen können und dass jeder Anschluss findet an die Gemeinschaft des Glaubens. Wir wollen dich auch heute wieder bitten für deine Gemeinde, wo sie in der Verfolgung und im Leiden ist, für unsere friedelose Welt und alle Not. Gib doch uns Ideen, wie wir etwas tun können und helfen können. Bitten dich für die Kranken, die Leidenden und die Sterbenden, sei du ihnen nahe und mach ihnen deine Nähe so stärkend, so ermutigend. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Jetzt im Anschluss möchten wir alle einladen, die durch die Predigt angesprochen sind und etwas in ihrem Leben auch festmachen wollen, klären wollen, sind einige Gemeindeglieder drüben im Clubzimmer zu einem Gespräch, auch zu einem vertraulichen Seelsorgegespräch oder auch wenn Sie nur sich anschließen wollen und das festmachen, schieben Sie das nicht weg. Die ausgestreckte Hand, die den Einsamen heute sucht. Gehen Sie nicht zurück. Ich bitte Sie. Suchen Sie die Gemeinschaft. Wir haben den Notizenzettel heute. Da stehen alle wichtigen Veranstaltungen drauf. Der kommenden Zeit schon bis zur Weihnachtszeit, wenn Sie den mitnehmen würden. Nächsten Sonntag ist der Altenmittag. Da wollen wir die ganze ältere Generation ab 65 Jahren auch hier aus dem Gottesdienst natürlich sehr einladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten, alle ab 65 Jahren, nächsten Sonntag um 15 Uhr. Morgen ist die Sitzung des Kirchengemeinderats. Ich habe nur keine Tagesordnung mehr verschickt. Die Kirchengemeinderäte bitte ich, dies zu entschuldigen. Heute Nachmittag ist das Jahrestreffen des Albrecht-Bengel-Hauses, diesmal in Böblingen, in der Kongresshalle. Die erreicht man sehr leicht mit dem Bus oder mit der Eisenbahn, Kongresshalle Böblingen um 14 Uhr. Am Dienstag ist wieder Chor, auch wenn meine Frau noch weg ist, es geht ihr sehr viel besser. Sie ist heute im Krankenhaus schon Treppen gestiegen und wir danken sehr für alle Fürbitte. Aber den Chor, der wird vertretungsweise geleitet, er will am nächsten Sonntag singen, darum bitte ich alle Chorsinger am Dienstag nach dem Bibeltraining da zu sein. Wird immer wieder gefragt, Hungerhilfe Äthiopien. Wir haben von Hilfe für Brüder eine große Hungermaßnahme im Bezirk Wolaita laufen. Nur bitte ich immer wieder gläubige Christen, nicht nur an den Hunger zu denken. Was uns genauso viel Not macht, ist, dass zwei Drittel der evangelischen Gemeinden, der Kirchen in Äthiopien geschlossen sind durch die marxistische Militärregierung, dass Hunderte von Pfarrern in Haft sind, dass Familien hungern, kirchlicher Mitarbeiter, nicht wegen der Hungersnot, sondern weil die Einkünfte der Gemeinde nicht mehr funktionieren. Und darum wollen wir die Nöte der Welt umfassend sehen und konzentriert helfen über die dortigen Christen. Das ist uns bei Hilfe für Brüder wichtig. Dann noch etwas, Jan den Hattok, das bewegt mich sehr. Wir haben ja mit dem Beginn seiner Krankheit auch nicht mehr weiterhelfen können. Wir hatten ja die Ausbildungshilfe übernommen. Die Krankheit kam ja ganz unerwartet. Es geht ihm sehr schlecht. Er schreibt hier einen langen Brief. Er ist so matt und schwach, nachdem er nie krank war, durch diese Lunge, die nicht mehr arbeitet. Das Herz weitet sich aus. Er hat jetzt Wasser in den Beinen, die es auf eine weitere Leistungsschwäche des rechten Herzens hindeutet. Und ich mich körperlich gar nicht mehr belasten sollte. Sie werden Anfang Dezember nun zur Operation Mobilisation umziehen. Dort will er versuchen, ob er noch den Telefondienst machen kann. Das bewegt mich natürlich heute an diesem Tag besonders. Wir haben den Jan den Hattok hier aus einer Firma rausgerufen, wo er seine Fernseharbeit tat. Da hat er seine Anstellung gehabt und sagten, geh auf eine Bibelschule, du bist der richtige Missionar, dass irgendetwas gesundheitlich nachher kommen könnte, hat man bei ihm nie gedacht, weil er nie Probleme hatte, kerngesund war. Und nun war er 2 Jahre auf der Bibelschule und nun hat Gott diese Krankheit zugelassen. Es ist ja schon merkwürdig, wenn wir die Unterhaltszahlungen von dem Tag an einstellen, nur weil er nicht hinausgeht, ob Gott von uns nicht auch will, dass wir in dieser Krankenzeit die Finanzierung des schlichten Unterhalts bei Operation Mobilisation weitertragen. Ich will das Ihnen einfach heute vorlegen. Oder ob wir über Treue predigen, über Gottes Treue und nur große Pläne haben, zu evangelisieren und einen Bruder hängen lassen. Das Opfer heute ist für Jan den Hattok bestimmt. Und Sie können es tun, wie es Ihnen wichtig ist und wie Sie es wollen. Ich fühle mich heute gedrängt, auch nach Rücksprache mit einigen vom Kirchengemeinderat, dass wir das heute einmal tun sollten. Auch als ein Zeichen der Verbundenheit. Er hat eben in dieser Bibelschulzeit nur noch eine Krankenversicherung gehabt, aber es gibt keine Lohnfortzahlung, sodass er jetzt völlig in der Luft hängt. Und da ist es uns wichtig, ihm ein Zeichen der Liebe zu geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.